Als ich vielleicht so ein Teenager war, altersmäßig, war ich wahnsinniger Fußballnarr, könnte man vielleicht sogar sagen. Also alles, was mein Leben ausgemacht hat, war irgendwie Fußball. Und ich habe immer zu Fußball gespielt, auf dem Bolzplatz, auf dem mittlerweile ein Altersheim gebaut wurde. Ich hab bei VfL Niederwern gespielt, kennt ihr, ne? Nee, anscheinend nicht, okay. Ihr merkt, wie glamourös meine Karriere war, aber ich habe immer davon geträumt, dass es irgendwie mal weitergeht. Bei jedem Spiel habe ich irgendwie am Spielfeldrand so geguckt, ist da jemand, den ich nicht kenne? Ist da irgendwie vielleicht der Scout von Bayern München, wo wir uns ja alle einig sind, dass das der beste Fußballverein der Welt ist? Keiner widerspricht. Und der mich beruft, der mich sieht, wie ich auf dieser Wiese vom VfL Niederwern das Spiel gegen VfL Oberwern absolut dominier und der dann einfach in mein Leben kommt und sagt, Mensch, Lukas, du solltest bei uns irgendwie so ein Probetraining machen und am nächsten Tag spiele ich im Trikot von Bayern München. Das Problem war nur, dass das irgendwie nie passiert ist und dass ich meistens am nächsten Tag so eher in meiner grauen Trainingsjacke gespielt habe, auf dem Bolzplatz, wo mittlerweile das Altersheim gebaut ist. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich hatte das ganz oft irgendwie, dass ich so einen Wunsch nach Bedeutung hatte, dass ich meinen Alltag erlebt habe, der irgendwie so ein bisschen grau war und dann irgendwie von was geträumt habe und gedacht habe, hey, da kommt jemand und gibt mir Bedeutung. Und zum Beispiel war das in der Schule oft so, dass ich gedacht habe, boah, was soll das überhaupt? Ich will irgendwie was mit meinem Leben anfangen oder ich will irgendwie besonders sein oder was auch immer. Aber das ist so eine Qual gerade. Oder im Zivildienst, das war irgendwie eine gute Zeit, aber ich habe trotzdem gedacht, boah, wenn ich das endlich geschafft habe. Oder dann später, als ich studiert habe, habe ich gedacht, für was muss ich das alles lernen irgendwie? Das interessiert niemanden, nicht mal mich. Irgendwie, was soll das überhaupt? Ich will irgendwie was Größeres machen. Und ich glaube, wir kennen das alle auf die eine oder andere Art und Weise, dass wir uns nach Bedeutung sehnen, aber unser Alltag oft so grau ist. Wir haben einen Traum und vielleicht angefangen zu träumen und unsere Realität ist so gewöhnlich, so alltäglich. Oder vielleicht hast du die Sehnsucht, was Bedeutungsvolles zu machen, aber der Alltag wirkt oft so sinnlos. Und irgendwie ist es so, dass wir einen Traum von der Zukunft haben und das scheint so weit weg. Wir haben einen Traum von der Zukunft, die irgendwie bedeutungsvoll ist, aber wir leben in einem Alltag, der irgendwie grau ist. Und wir erleben eine Realität, die so anders ist als dieses Träumen und diese Bedeutung, nach der wir uns sehen und den Unterschied, den wir machen wollen. Und wir erleben so eine Spannung zwischen Zukunft und Alltag, zwischen Traum und Realität. Und ich glaube, wir alle kennen das, dass das uns manchmal irgendwie zerreißt und dass es manchmal herausfordernd und schwierig sein kann. Und da stellen sich uns spannende Fragen. Zum Beispiel, wie kann ich eine außergewöhnliche Berufung in meinem ganz gewöhnlichen Alltag leben? Wie kann ich das, was ich mache, meine Stunden, Minuten, das, was die anfüllt, wie kann ich das voller Bestimmung und mit Vision tun? Wie passt es zusammen, dass ich so einen Traum habe, von so einer Zukunft träume und so einen grauen Alltag in so einer grauen Realität lebe? Weil du denkst vielleicht auch, hey, träumen, ja klar, Traum, was weiß ich, aber mein Studium ist anstrengend und die Leute und ich werde da gequält und ich komme irgendwie nicht mit und ich weiß gar nicht, ob das Richtige ist. In der Schule, ich mache gerade die 11. Klasse zum zweiten Mal und ich will es eigentlich nicht zum dritten Mal machen und es ist anstrengend. In meiner Ausbildung, mein Chef, der quält mich irgendwie, der nervt mich und meine Ausbildungskollegen, das ist irgendwie furchtbar. Du redest davon träumen, pipapo, aber ich verkaufe reduzierte Autoreifen und Hamsterfutter und das ist irgendwie, ist gar nicht so traumhaft. Kennt ihr das? Und ich habe euch nochmal das Zitat mitgebracht von Andy Stanley. Der sagt, jeder landet in seinem Leben irgendwo, aber nur wenige landen in ihrer Berufung. Und ich habe euch ein paar Berufungsirrtümer mitgebracht, die uns oft abhalten, in unserem Alltag in unsere Berufung zu kommen. Thomas, kannst du vielleicht den Hocker kurz da hochstellen? Vielen Dank. Und das erste Irrtum, was Berufung betrifft, ist, nenne ich mal so, den Himmelszettel. Wir glauben manchmal, dass Berufung so funktioniert, dass plötzlich der Zettel vom Himmel kommt und du machst den auf und dann steht da, hallo, Lukas, ich bin's, Gott, tu Folgendes. Oder du läufst zur Schule und bam, plötzlich brennt der Busch. Und da kommt so eine Stimmung und du denkst dir, wow, Berufung, wahnsinnig, geh doch nicht in die Schule. Wir haben so eine Vorstellung, dass Berufung so außergewöhnlich ist, so abgespaced ist irgendwie. Aber ich glaube, dass das normalerweise nicht der Fall ist. Die meisten Berufungsgeschichten, die wir in der Bibel sehen, und das meiste, die meisten außergewöhnlichen Berufungsgeschichten in der Bibel, sind sehr speziell. Und das bekommen nur einzelne Leute irgendwie, so eine brennender Busch-Berufung. Und meistens wollen die Leute diese Berufung auch erstmal gar nicht sagen, ach nö, danke, Busch, brenn du mal, aber ich möchte was anderes machen, ich kann das nicht, ich bin zu klein, zu alt und was weiß ich. Das meiste, wenn die Bibel von Berufung spricht, ist was ganz Allgemeines. Das gilt dir und mir total gleich. Und es gibt wahnsinnig viele Bibelstellen zum Thema Berufung, die wir aber heute nicht behandeln können. Und deswegen haben wir euch in dem Booklet so ein richtiges Bible-Study zum Thema Berufung gemacht. Wenn du mal alle allgemeinen Bibelstellen oder viele allgemeine Bibelstellen zum Thema Berufung nachlesen willst, dann kannst du das machen. Das werden wir jetzt hier nicht so ausführlich behandeln, weil ich hätte so Gruppenarbeit machen können, hätte ich mich irgendwie in die Lounge legen können. Aber ich glaube, da hätte ich vielleicht ein bisschen Ärger gekriegt oder so. Deswegen musst du das als Hausaufgabe machen. Außerdem gebe ich gern Hausaufgaben. Dann ist es noch so, dass Berufung schon irgendwie was sein kann, was von außen kommt. Ich glaube tatsächlich, dass Gott Briefe vom Himmel schicken kann. Und ich glaube, dass er Bäume und Autos und was er sich anzünden kann, um es auf sich aufmerksam zu machen. Aber ich glaube, normalerweise macht er das nicht. Normalerweise entdeckst du die Berufung irgendwie in dir drin, indem du lebst, indem du für Gott da bist. Das zweite Berufungsmissverständnis ist so eine, ich nenne es mal Berufungsangst. Dass wir denken, wenn ich meine Berufung von Gott entdecke, dann muss ich nach Indien, oh nein, oder nach Afrika. Ich will das gar nicht. Ich will in Deutschland bleiben. Ich finde es schön in Dresden und noch schöner in Schweinfurt. Und deswegen will ich gern da bleiben. Ich mag die geteerten Straßen. Ich mag das mit den Jahreszeiten und Leitungswasser und was weiß ich. Ich will gar nicht woanders hin. Und wir denken, wenn wir rausfinden, was Gott mit uns vorhat, dann ist es vorbei, dann wird es furchtbar und dann macht mein Leben gar keinen Spaß mehr. Natürlich kann es so sein, dass Berufung auch herausfordernd ist, dass es anstrengend ist, dass es auch mal schwierig sein kann, aber ich glaube, Berufung, wenn ich meine Berufung erlebe, ist es was zutiefst Erfüllendes. Und es gibt keinen besseren Platz für dich, als dort zu sein, wo Gott dich haben möchte. Und es gibt nichts Erfüllenderes, als das zu tun, was Gott irgendwie für dich vorhat. Das nächste Berufungsirrtum ist irgendwie, ich nenne das mal Copy and Paste, Steuerung C, Steuerung V. Dass wir denken, wir können die Berufung von anderen Leuten einfach so Copy and Paste auf uns übertragen. Wir sehen jemand und denken, cool, das mache ich auch. Also ich habe das, als ich noch als Lehrer gearbeitet habe, manchmal so gemerkt, es gibt so Copy and Paste Referate, so Neuntklässler Englisch. Referat, der legt los und haut Worte raus, bestes Englisch irgendwie so, Fachworte, die niemand kennt und sowas. Und dann stelle ich ihm eine Frage zu dem Fachbegriff. Und dieses beste Englisch wird so unterbruchen von irgendwie so bruchstückhaften Englisch. Da merkst du, dass der Wikipedia-Artikel so ein bisschen mit Neuntklässler Englisch verbessert wurde und sowas. Ne? Verbessert. Und das ist, was wir merken und wissen, dass bei einem Referat nicht funktioniert, versuchen wir manchmal bei Berufung, dass wir denken, wir können einfach von jemand kopieren und das tun, was andere tun. Wir starten oft als ein Original, aber enden als eine Kopie von irgendjemand anders. Aber weißt du, Gott ist nicht so ein Gott mit einer Kopiermaschine, der einfach 10.000 gleiche Berufungen hat und gleiche Menschen irgendwie macht. Gott hat sich sogar bei einer Schneeflocke darauf eingelassen, die alle irgendwie unterschiedlich zu machen. Könnte ja sein, dass es bei uns und dem, was er mit unserem Leben vorhat, auch so macht. Und heute könnt ihr mal rausgehen und sogar euch mal die Schneeflocken mal ein bisschen vergleichen und schauen, was es da so gibt. Das ist ein viertes Berufungsmissverständnis oder ein Berufungsirrtum ist die Ausreden, die wir bringen. Wenn wir irgendwie merken, dass Gott was mit uns vorhat, dann haben wir die Tendenz, alle möglichen Ausreden zu bringen und solche Sachen zu sagen wie, ach nö, ich glaube, du meinst jemand anders. Ach nö, ich bin zu alt, zu jung, zu groß, zu klein, zu schlau, zu nicht schlau, zu ich kann das nicht und überhaupt. Und das sehen wir auch in der Bibel. Immer wieder, auch bei, da kann der Busch brennen, wie er will, so lange er will. der Mose findet trotzdem eine Ausrede und sagt, nö, also ich kann ja gar nicht reden. Gott muss ihm dann erstmal erklären, dass Gott gar nicht von ihm will, dass er redet, sondern dass er von ihm will, dass er leitet. Aber wir haben immer alle möglichen Ausreden, wenn es um unsere Berufung geht. Ich kann das nicht und im Fall von Jona zum Beispiel auch, ich will das nicht. Und das bringen wir Gott irgendwie vor, wenn wir dabei sind, unsere Berufung zu entdecken. Der nächste Irrtum ist, dass wir oft anfangen, wenn es um Berufung geht, uns zu vergleichen, hat was mit Copy and Paste so ein bisschen zu tun, dass wir so schielen, so nach rechts und nach links und gucken, oh, was hat denn der, was macht denn der, was kann denn der? Und ach der, warum kann die das denn so gut, warum schaut die überhaupt so gut aus, warum kann die so gut singen und überhaupt und was weiß ich. Und wir fangen an, uns zu vergleichen und nach rechts und nach links zu schauen und das verhindert, dass wir in unsere Berufung reinkommen. Und das, schon Jesus hat es erlebt bei seinen Jüngern. Er sagt zu Petrus, hey Petrus, es kann gut sein, dass du für mich sterben musst. Und Petrus hat nichts anderes zu sagen, und der Johannes, was ist mit dem? Genauso sind wir auch drauf. Wir fangen an, uns zu vergleichen und gar nicht über das nachzudenken, was Jesus uns sagt. Und ein letztes Berufungsmissverständnis oder letztes Irrtum, wenn es um Berufung geht, ist der Gedanke, dass wir unsere Berufung verpassen können, dass unsere Berufung so klein ist wie so ein Stecknadelkopf. Und wenn ich nicht wirklich genau an dem Mini-Furzi-Bitzi-Punkt ankomme, dann kann Gott nichts mehr mit meinem Leben anfangen. Ist genauso wie der Hirnpups, dass es nur diesen einen Partner für dich gibt. Weißt du, wenn der Sven nicht die Claudia trifft, weil die Claudia gerade in dem Jahr in Italien ist und ein FSJ macht und dort den Giorgio heiratet, weißt du, dann kann der Sven nie mehr die richtige Frau heiraten. Und was ist mit den Kindern? Weil die Kinder von Giorgio und Claudia sind ja dann die falschen Kinder. Die können ja dann auch... Es ist furchtbar, das, wenn einer einen Fehler macht, ist das ganze göttliche Beziehungspuzzle für einen ja, Müll. So ist es nicht. So ist es nicht. Ich glaube, du kannst dir deine Berufung irgendwie viel größer vorstellen, wie so eine göttliche Spielwiese, die er für dich vorbereitet hat, wo er einfach möchte, dass du entdeckst, was er dir mitgegeben hat und dass du das einsetzt und für Gott da bist. Und es kann ganz unterschiedlich aussehen. Weißt du, du kannst deine Berufung in Dresden leben, in Schweinfurt, in irgendwo. Und es kann ganz unterschiedlich aussehen und trotzdem kannst du mitten in deiner Bestimmung sein und mitten da sein, wo Gott mit dir wirken und handeln will. Und das möchte ich dir einfach erstmal klar machen, weil das voll den Druck rausnimmt. Weil es dich einfach befreien soll, zu entdecken, was Gott mit dir vorhat. Und jetzt möchte ich mit dir eintauchen in den Bibeltext, der uns mit reinnimmt in diese Spannung zwischen Zukunft und Alltag, weil diese Spannung uns auch davon abhalten kann, in unsere Berufung reinzukommen. Und wir werden dort sehen, wie Jesus das verbindet, wie Jesus Alltag und Zukunft, Traum und Realität verbindet und uns zeigt, wie wir voller Bestimmung in unserem Alltag leben können. Und ihr könnt mit mir einsteigen in einen Text aus dem Lukas-Evangelium, nämlich in Kapitel 5. Möchte ich mit euch über die ersten 11 Verse nachdenken. Und da lesen wir. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Also Jesus hat... als er gelebt hat, immer so einen Haufen Menschen angezogen, hat sich so ein richtiger Jesus-Hype entwickelt. Und wir können auch davon ausgehen, dass vor dieser Szene Petrus Jesus schon kennengelernt hat. Jesus hat nämlich die Schwiegermutter von Petrus geheilt. Und viele Ausleger glauben auch, dass das der Grund ist, warum Petrus Jesus später verleugnet hat. Weil er ich liebe meine Schwiegermutter, kannst deinem Nachbarn das später nochmal erklären. Das ist ziemlich... braucht man erst ein bisschen, bis man das verstanden hat. Aber in dieser Szene will Jesus, ich glaube, die meisten haben es immer noch nicht verstanden, aber jetzt passt wieder auf, lasst ihr euch später erklären. In dieser Szene will Jesus in das Boot von Petrus und für Petrus ist es so, dass er plötzlich mittendrin statt nur dabei ist. Er hat die ganze Zeit Jesus irgendwie erlebt, Jesus gesehen, war mit Jesus vielleicht so am Rand unterwegs und plötzlich kommt Jesus und will in sein Boot und für Petrus ist es so, als dass er plötzlich mittendrin ist, statt nur noch dabei. Das wäre so, wie wenn ich jetzt so in die fünfte Reihe laufe, jemand von euch schnapp hier auf die Bühne zerre und sagt, jetzt sag du mal was dazu. Also so völlig perplex. Vers 4 geht's weiter. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. Und jetzt mischt sich Jesus auch noch in den Alltag von Petrus ein. Und Petrus, wir müssen uns das vorstellen, ist so ein richtiger Seebär, ne? So Fisherman's Friend, mit allen Wassern gewaschen. Er kennt sich aus, er weiß, was er zu tun hat, er weiß, dass man nachts fischt. Und jetzt kommt Jesus, ein Zimmermann, der sich mit Fischstäbchen richtig gut auskennt, und sagt zu ihm, dass er mitten am Tag rausfahren soll und sich irgendwie um die Fische kümmern soll. Und was geht in Petrus wohl vor? Er denkt sich, okay, das mit dem Boot war ja noch in Ordnung, ich will eigentlich jetzt meine Arbeit weitermachen. Wir waren die ganze Nacht unterwegs und es hat überhaupt nicht geklappt. Und was willst du mir eigentlich sagen? Du kennst dich doch mit meinem Alltag überhaupt nicht aus. Was fällt dir überhaupt ein? Es ist so, wie wenn man einen Lehrer in den Ferien in die Schule schickt, niemand ist da. Und was macht Petrus? Vers 5. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber, weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Petrus macht deutlich, hey, wir haben schon alles versucht, aber irgendwie vertraue ich dir. Ich lasse es zu, dass du dich in meinen Alltag einmischst. Ich lasse es zu, dass du meine Routine veränderst, dass du das irgendwie über den Haufen wirfst, was ich eigentlich gerade vorhabe. Und du darfst es irgendwie umdrehen. Und weil ich dir irgendwie vertraue und weil ich glaube, dass du was damit vorhast, mache ich das einfach. Deswegen fahre ich los. Vers 6. Das taten sie dann auch. Und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Was Petrus hier erlebt, ist die Alltagsdimension von Berufung. Er lässt Jesus seinen Alltag umkrempeln. Er lässt Jesus seinen Alltag bestimmen und er erlebt, wie Gott seinen Alltag voller Bestimmung füllt und wie Jesus eingreift in seinem Alltag. Wir denken immer, dass eine große Berufung irgendwas total Außergewöhnliches sein muss und nach Indien, Afrika und sonst wo und was weiß ich und dass das irgendwie was mit Fame und keine Ahnung zu tun hat oder dass zumindest mein Gesicht mal in irgendeinem christlichen Blättchen drin ist oder sowas. Aber Berufung hat damit überhaupt nichts zu tun. Weißt du, eine große Berufung hat erstmal mit meinem Alltag was zu tun, dass ich die ganz gewöhnlichen Dinge meines Alltags auf eine außergewöhnliche Art und Weise tue. Berufung hat erstmal was damit zu tun, dass ich was Altes, was ich eh immer tue, auf eine brandneue Art und Weise tue. Berufung hat was damit zu tun, dass ich die kleinen, winzigen Dinge meines Alltags auf eine große, göttliche Art und Weise tue. Weißt du, dein Alltag, das ist der Bereich, das ist der Platz, wo sich Berufung von Gott als allererstes auswirkt. Das, wo du gerade bist. Und Jesus macht ein interessantes Beispiel, nur ein paar Kapitel später, der heilt einen Besessenen, der sich so mega geritzt hat und was weiß ich. Und Jesus heilt ihn, befreit ihn. Und der Besessene sagt zu Jesus, hey, ich will mit dir kommen, ich will einer von deinen Jüngern sein, ich will ein Apostel werden. Was sagt Jesus zu dem Besessenen? Er sagt, geh zurück in die Stadt zu deiner Familie und erzähl ihnen, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Geh zurück, da wo du herkommst, in deinen Alltag, das, was eigentlich das Naheliegendste ist. Und das macht er dann auch. Und das Leben von vielen Menschen wird verändert. Und genauso ist Berufung für dich und mich erstmal was mit deinem und meinem Alltag zu tun hat. Im Englischen sagt man, bloom where you're planted. Blühe da auf, wo du eingepflanzt bist. Werde da jemand, der den Alltag mit so Ewigkeitswert ausfüllt. Der den Alltag mit dieser göttlichen Dimension ausfüllt, der diese vertikale Perspektive in das Hamsterfutter verkaufen und reduzierte Autoreifen verkaufen mit reinholt. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir das verstehen, dass Jesus in unseren Alltag reinkommen will und den Alltag ausfüllen will und dass er mit so einer göttlichen Perspektive unseren Alltag durchtränken will. Meine Frau macht manchmal so einen Schokokuchen und der besteht aus verschiedenen Schichten, so Teigschichten. Und dazwischen kommt immer so eine Creme, die ist aus Schoko, mit Schoko und Rum. Und man macht den schon einen Tag eher und man macht diese Teigschichten und dazwischen immer Schokorumcreme, Teigschicht, Schokorumcreme und dann lässt man es einen Tag stehen. Und wisst ihr, was dann passiert? Der ganze Kuchen wird so durchzogen von diesem mega guten Schokorumgeschmack. Und am nächsten Tag ist der trockene Teig so richtig flauschig, cremig, lecker. Aber ihr müsst alle mal zu uns kommen und diesen Schokorumkuchen essen. Und ich glaube, genauso will Gott unseren Alltag durchtränken und durchziehen, dass unser Alltag nicht mehr nur nach Hamsterfutter schmeckt, sondern dass er irgendwie so einen göttlichen Geschmack hat. Und dass wir verstehen, dass unser Alltag eine göttliche Dimension hat. Und das erlebt Petrus hier. Um es auf den Punkt zu bringen, was er erlebt, ist ein Knalltag mitten im Alltag. Und das passiert, wenn wir an Jesus dran sind und mit Jesus in unserem Alltag leben. Ich weiß es, nicht jeder Alltag ist ein Knalltag. Aber wenn du mit Jesus lebst, ist viel von deinem Alltag Knalltag, weil du siehst, wie Jesus eingreift und er dich beim Hamsterfutter verkaufen gebrauchen kann. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Vers 8. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus ist so dermaßen geflasht von dem, was er da erlebt, dass er erkennt, wer dieser Gott ist. Und das überwältigt ihn und auch die anderen Leute, die bei ihm sind, den haut es richtig um. Er kniet da und erlebt den lebendigen Gott in Aktion. Und er merkt irgendwie, hey, ich passe nicht zu diesem Gott. Ich bin ein Sünder, ich bin ein Versager. Und er spürt irgendwie, dass das wie zu viel ist für ihn. Und vielleicht ist dir das auch schon oft zugegangen, dass du an dein Versagen denkst, in dem Moment, wo du irgendwie wieder dich traust, darüber nachzudenken, dass Gott was mit dir vorhat, dass du an dein Versagen zurückdenkst und an dein Versagen erinnert wirst und daran erinnert wirst, dass du irgendwie Sünde in deinem Leben hast, dass du vielleicht Gewohnheiten hast, die dich traurig machen und die dich schmerzen, dass da Beziehungen sind, wo Verletzung ist, wo du vielleicht versagt hast, dass da Konflikte sind, dass du vielleicht irgendwie Abhängigkeiten hast, wo du merkst, sie sind nicht gut. Und so, oder diese Internetseiten, die du besuchst, wo du weißt, dass du sie nicht besuchen sollst. Und immer wieder, wenn du nur wagst, daran zu denken, dass Gott mit deinem Leben was vorhat, kommen diese Gedanken. Und ich kenne das auch aus meinem Leben. Lange Zeit war wirklich die Beziehung zu meinem nächsten jüngeren Bruder richtig schlecht. Und wir haben uns wirklich, wir waren schon erwachsen, aber wir haben uns wirklich wie Kinder behandelt. Wir waren richtig gemein zueinander, richtig abwertend zueinander. Er hat mich gehasst und ich habe ihn gehasst. Auf eine Art. Also wir hätten es nie so gesagt, aber unser Verhalten hat es eigentlich zum Ausdruck gebracht. Und es hat mich geschmerzt und es hat mich wirklich gelähmt. Mittlerweile ist unsere Beziehung wirklich gut und Gott hat Heilung geschenkt und wir lieben uns. Aber ich kenne das, dass so dieses eigene Versagen uns abhalten will, zu traumen, dieser Schmerz, diese Schuld, dieses Versagen, das wir uns oft selber nicht vergeben können. Und jetzt schauen wir mal, wie Jesus darauf reagiert, Vers 10. Er sagt zu Petrus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ist es nicht der absolute Knaller? In dem Moment, wo Petrus das merkt, ich bin ein Versager, ich bin ein Sünder, sagt Jesus, hey, entspann dich, ich kenne dich sowieso, ich weiß, wer du bist. Und er sieht die ganze Petrus-Story vor sich und weiß, das ist der Typ, der dem anderen Typ das Ohr abschneiden wird, das ist der Typ, der den Hahn zum Krähen bringen wird, das ist der Typ, der aber auch aufs Wasser rausgehen wird und das ist der Typ, der an Pfingsten predigen wird und es werden mehrere tausend Menschen sich bekehren. Jesus sieht die ganze Geschichte und er sagt, Petrus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich nehme dich an mit deinem Versagen. Ich liebe Versager und ich bin dazu da, um mit Versagern einen Veränderungsweg zu gehen. Ich will Versagern vergeben und sie verändern und sie verwenden. Und weißt du, genauso ist es mit dir und mir. Gott kennt uns und wir brauchen uns vor ihm nicht zu fürchten mit unserem Versagen, weil er uns liebt und wir Gott gar nicht enttäuschen können, sonst könnten wir ihn ja auch täuschen. Er kennt uns mit unserer ganzen Geschichte und er will dich in deinem Versagen verändern, dir vergeben und dich verwenden. Und dieser Satz ist noch nicht zu Ende, du brauchst dich nicht zu fürchten und es geht weiter mit dem krassesten, was Petrus jemals gehört hat. Jesus sagt zu Petrus, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Und das sind die krassesten Worte, die Petrus jemals gehört hat. Und das ist die Zukunftsdimension von Berufung. Jesus bringt in diesem Moment die Zukunftsdimension von Berufung in das Leben von Petrus. Und er malt ihm diesen Traum vor Augen, dieses Kasson, dieses göttliche Bild und sagt ihm, hey, ich will was aus dir machen. Und wenn wir die jüdische Schultradition so ein bisschen kennen und ein bisschen eintaucht, dann weiß man, dass es eigentlich kein gutes Zeichen ist, dass Petrus in dem Beruf von seinem Vater arbeitet. Weil wenn er gut gewesen wäre, hätte er einen Rabbi und wäre mit einem Rabbi unterwegs gewesen und hätte von ihm gelernt. Nur wenn du nicht gut genug warst, um einen Rabbi abzubekommen, dann hast du im Beruf von deinem Vater gearbeitet. Er ist so das arme Würstle, das übrig geblieben ist. Und da ist jemand, der kommt zu ihm und sagt, hey, ich sehe was in dir und ich möchte was aus dir machen. Und diese Vision bringt was zum Klingen in ihm. Er sieht, hey, dieser Jesus, der möchte mich zu einem Menschenfischer machen. Und er spürt, da ist jemand, der sieht Potenzial in mir. Und weißt du, Jesus sieht dich und mich nicht in unseren Unmöglichkeiten, er sieht uns in unseren Möglichkeiten. Wie so ein Steinmetz, der vor so einem Steinblock steht und den sieht und da so außen rumläuft. Und für dich und mich, weil wir keine Steinmetze sind, ist es einfach nur ein Klotzstein. Und er schaut es sich an und er kriegt so ein inneres Bild, so eine Vision und denkt sich, wo an der Stelle müssen wir ein bisschen was wegmachen. Und hier unten muss ein bisschen was weg. Aber das schaut schon gut aus. Und da kann ich wirklich was draus machen. Weißt du, genau so sieht Jesus dich und mich. Er sieht uns in unseren Möglichkeiten und er will einen Veränderungsweg mit dir und mir gehen. An uns ein bisschen rumklopfen, hier ein bisschen was wegnehmen, hier ein bisschen was bisschen rausmeißeln. Und er möchte uns reinformen in das Bild, das er von uns hat. Weißt du, und zusammenfassen kann man diesen Abschnitt, wie das Jesus im Markus-Evangelium zu Petrus sagt. Er sagt, folge mir nach. Und das verbindet die Zukunftsdimension von Berufung und die Alltagsdimension von Berufung. Weißt du, als wenn ich Jesus nachfolge, bringt es Bedeutung in meinen Alltag, in das, was ich jetzt tue. Jesus will mich verändern und an mir arbeiten, in meinem Alltag. Er möchte, dass ich in meinem Alltag erlebe, wie er mich gebraucht. Wie er meinen Alltag mit dieser göttlichen Dimension durchdrängt. Und er will mich formen und in Position bringen für eine göttliche Zukunft, für den Traum, den er für mich hat. Und deswegen ist die Herausforderung für dich und mich, oder das Statement für dich und mich heute Morgen, Berufung bringt Bedeutung. Berufung bringt Bedeutung. Weißt du, wenn Jogi Löw dich beruft, gibt Jogi Löw dir Bedeutung. Wenn Heidi Klum dich beruft, gibt Heidi Klum dir Bedeutung. Wenn Dieter Hohlen dich beruft, dann gibt Dieter Bohlen dir Bedeutung. Und weißt du, wenn Jesus dich beruft, wenn Gott dich beruft, dann gibt Gott dir Bedeutung. Dann gibt Jesus dir Bedeutung. Dann bringt er Bedeutung in deinen Alltag, in das, was du jetzt tust. Und alles, was du in deinem Alltag erlebst, tut er, um dich zu formen, um dich in Position zu bringen. Und er gibt auch deiner Zukunft Bedeutung. Er will dich in Position bringen für das, was er mit dir vorhat, was er mit dir machen möchte. Wenn Jesus dich beruft, gibt er dir Bedeutung. Er möchte, dass du deinen Alltag voller Bestimmung lebst und aber auch nicht aufhörst zu träumen von der Zukunft, die er mit dir vorhat. Berufung bringt Bedeutung. Und um das nochmal deutlich zu machen, habe ich zwei Augen auf die Bühne eingeladen. Zwei Augen, bitte kommen. Augen kennt nämlich jeder. Das sind die Augen. Genau, mit Augen kann man unterschiedliche Sachen machen. Gerade ausschauen, so wie jetzt, aber man kann auch in die Zukunft schauen. Und ich glaube, dass wir irgendwie die Tendenz haben, manchmal entweder immer nur in die Zukunft zu schauen, immer nur zu träumen, immer nur zu gucken, was passiert, was kommt, wie wird es endlich anders, wann habe ich endlich mein Studium geschafft, wann habe ich endlich diese Lebensphase überwunden, wann wird es endlich besser. Die andere Tendenz, die wir irgendwie haben können, ist, dass wir nur nach unten schauen, in unseren Alltag schauen und irgendwie so schaftlermäßig drauf sind und denken, boah, jetzt muss ich noch das erledigen und die To-Dos und das und hier und da. Und wir irgendwie nur den Blick für den Alltag haben und das, was jetzt vor uns liegt und vielleicht nur von Gehaltszettel zu Gehaltszettel leben. Was biologisch nicht möglich ist oder anatomisch nicht möglich ist, aber geistlich gesund ist, ist, dass du ein Auge im Alltag hast und ein Auge in der Zukunft. Versuch es bitte nicht nachzumachen, aber so mit den Augen deines Herzens, dass du ein Auge in der Zukunft hast und immer wieder Gott fragst, was hast du mit mir vor? Was willst du mit mir machen? Was ist das große Bild, das du für mein Leben hast? Wo willst du hin? Und gleichzeitig ein Auge im Alltag und sagen, Gott, wo willst du mich jetzt gebrauchen? Beim Hamsterfutter verkaufen, in der Schule, im Studium, wo ich jetzt gerade bin, wo willst du meinen Alltag prägen? Vielen Dank, Augen, das habt ihr so gut gemacht. Was Jesus nämlich machen möchte, ist Zukunft und Alltag zusammenbringen. Er möchte Zukunft und Alltag zusammenbringen. Jesus bringt Bedeutung in deinen Alltag und auch in deine Zukunft. Und die Berufung von Jesus bringt dir Bedeutung in dem, was du jetzt tust und in dem, was kommen wird. Und ich möchte dich fragen, wenn du mehr so der Alltagstyp bist, wenn du immer wieder vergisst, mal die Augen zu heben, was kannst du tun, um diese göttliche Perspektive in deinen Alltag reinzuholen? Wo kannst du fragen, Jesus, wo willst du mich jetzt gebrauchen? Wie willst du deinen Alltag mit Ewigkeitswert tränken? Und mir ging das auch oft so in meinem Studium, in der Schule oder gerade im Studium habe ich es gemerkt, weil ich viele Sachen lernen musste, wo ich gedacht habe, das brauche ich in meinem ganzen Leben nie mehr. Und ich habe Gott gefragt, ey, was soll das? Warum muss ich das machen? Warum muss ich das lernen? Und irgendwann hat Jesus so auf eine Art zu mir gesagt, chill doch mal. Ich mache was mit dir. Ich habe was vor mit dir. Du hast irgendwie Freundin, Kommilitonin. Vielleicht will ich durch dich denen begegnen. Und irgendwann war ich viel entspannter in meinem Studium, weil ich gemerkt habe, hey, Gott will da was mit mir machen. Er hat da was vor mit mir. Und ich kann meinen Alltag annehmen. Und vielleicht bist du aber auch so der Zukunftstyp und du träumst nur. Und du denkst immer nur nach vorne und hast immer nur die Augen am Himmel. Dann kannst du fragen, hey, was macht Gott jetzt in meinem Alltag, um mich auf die Zukunft vorzubereiten? Wie kann ich jetzt meinen Alltag leben, dass Gott mich vorbereitet und mich bereit macht für das, was er in Zukunft vorhat? Vielleicht musst du auch aufhören, nur von Gehaltszettel zu leben und immer wieder mal deinen Blick heben und in die Zukunft schauen. Vielleicht solltest du auch mal fragen, hey, was könnte das größere Bild sein? Jesus, was hast du vor? Wie schaut mein Leben aus deiner göttlichen Perspektive aus? Was willst du machen? Jesus, was hast du vor? Jetzt in meinem Alltag, aber auch in Zukunft. Berufung bringt Bedeutung. Und den letzten Vers von diesem Abschnitt habe ich euch noch vorenthalten. Das ist der Vers 11. Und da lesen wir. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Was die Jünger hier erleben, ist so ein All-in-Moment. In diesem Moment sagen sie, Jesus, wir sind dabei. Jesus, ich gehe all in. Ich lasse meine Träume hinter mir, die vielleicht irgendwie Fischmeck erfinden oder Fischereimonopol am See Genezareth machen, was auch immer, Fischstäbchen brutzeln. Ich lasse das hinter mir. Ich bin bereit, mitzukommen. Und du darfst mir Bedeutung geben. Ich nehme diese Berufung von dir an, weil ich weiß, dass du meinen Alltag mit Knalltag durchsetzen möchtest. Und weil ich weiß, dass du mich in Position bringst für meine Zukunft. Und ich frage mich, kann es sein, dass wir Jesus oft in unserem Alltag so wenig erleben, weil wir diesen All-in-Moment nicht gehen? Kann es sein, dass wir von Jesus und von dieser göttlichen Berufung in unserem Alltag oft so wenig sehen, weil wir die Boote nicht hinter uns lassen und nicht mit Jesus all in gehen? Weißt du, Petrus trifft diese Entscheidung immer wieder. Er trifft sie immer wieder, er hätte immer wieder zurückgehen können, als der Hahn kräht, als er das Ohr abschlägt, als er fast ersäuft, nachdem er auf dem Wasser gelaufen ist, hätte er immer wieder zu den Booten zurückgehen können. Aber er trifft jeden Tag die Entscheidung, Jesus, ich bin dabei, ich bin dabei. Und das ist die Herausforderung für dich und mich. Jesus wird mit seiner Berufung für dich Bedeutung in deinen Alltag und in deine Zukunft bringen. Und die Frage für dich ist, bist du dabei? Und ich möchte es dir nochmal deutlich machen, jetzt kurz vor Mittagessen mit einem Burger. Und zwar, als meine Frau und ich uns so vor 6 Jahren kennengelernt haben, sind wir öfter zusammen Burger essen gegangen. Ich glaube, meine Frau hat auch Burger gegessen, vielleicht auch manchmal einen Salat. ich bin mit zwei Jungs aufgewachsen. Deswegen war das für mich total ungewohnt, als unser Essen kam, dass meine Frau dann gefragt hat, kann ich mal probieren? Weil ich habe mir gedacht, hä? Du hast dir doch auch was bestellt. Und bei mir und meinen Brüdern war es so, mein Essen ist mein Essen und dein Essen ist dein Essen. Wenn du mein Essen gewollt hättest, hättest du das ja auch bestellen können. Deswegen war das schon mal die erste Herausforderung für mich. Und dann war das auch so, dass sie manchmal an den Stellen gefragt hat, kann ich mal probieren, wo gerade der beste Biss da war. Also wo Bacon und Barbecue-Soße und alles gleichzeitig. Und wisst ihr, dann, ich habe aber gewusst, das ist für unsere Beziehung wahrscheinlich nicht gut, wenn ich einfach jetzt sage, nö. Das wäre vielleicht irgendwie schwierig geworden. Deswegen habe ich den Burger so gehalten. Und weil, wisst ihr, man kann dann mit seinen Fingern so Bissmarkierungen machen. Also bis hierhin und nicht weiter. Und dann reichst du den Burger so hin und du merkst, jetzt ist der Moment, wo du eigentlich loslassen solltest, aber du willst nicht, weil du dann Angst hast, dass der Burger verschwindet. Und dann machst du so Bissmarkierungen mit der Hand und ja, okay, noch ein Zentimeter. Okay, noch ein Zentimeter und noch ein Zentimeter. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich einfach, wenn die Anne fragt, kann ich mal probieren, ihr den Burger in die Hand gebe. Und weißt du, ich glaube, bei Jesus sind wir oft genauso. Wir machen so Bissmarkierungen und sagen, Jesus, bis hierhin und nicht weiter. Und Jesus möchte dich und mich herausfordern, all in zu gehen. Er möchte dich und mich herausfordern, dass wir sagen, Jesus, ich bin dabei und ich halte nichts zurück. Und ich möchte dich herausfordern, dass du dich heute fragst, wo in meinem Alltag und in meiner Zukunft gibt Jesus mir Bedeutung und ich habe das noch gar nicht gemerkt. Stell dir mal vor, wie es wäre, wenn die Berufung von Jesus deinen Alltag zum Glänzen bringt und du erlebst, wie Jesus dir wirklich Knalltag im Alltag bringt und du merkst, wie er das Bild von deiner Zukunft immer klarer zeichnet und du erlebst, wie er dich in Position bringt für deine Berufung. Und genau dafür möchte ich jetzt noch beten. Ich möchte dir so danken, Jesus, für diesen Bibeltext, für diese Szene aus dem Leben von Petrus, wo du ihn herausforderst. Und ich merke es, wie du mich herausforderst und wie du heute Morgen uns herausforderst. Wie du uns herausforderst, dir alles zu geben und zu sagen, Jesus, ich bin dabei, ich gebe dir meinen Alltag und ich lade dich ein, dass du mit so einer göttlichen Perspektive in meinen Alltag kommst. Und wie du uns herausforderst, in unserem Alltag immer wieder den Blick zu heben und zu träumen und dich zu fragen, was ist deine Perspektive für meine Zukunft. Und ich bete jetzt für jeden, der hier ist, für jedes Herz, das wir vielleicht noch zurückhalten, für jede Person, die irgendwie wie so eine Markierung setzt im Herzen und sagt, hey, bis hierhin und nicht weiter. Und ich möchte beten, dass du heute die Möglichkeit hast, mehr von uns zu bekommen, mehr von unserem Herzen zu bekommen und uns mit deiner Berufung Bedeutung zu bringen. Ich möchte dir das sagen, Jesus, ich bin dabei und ich möchte beten, dass du uns heute herausforderst, dir mehr von unserem Leben zu geben und zu erleben, wie du uns Bedeutung gibst. Amen.